Deutschlandfunk, kontrovers.
Und dazu begrüßt sie im Studio Christiane Kess. Ganz herzlich willkommen. Deutschland machte dicht Mitte März, genauso wie andere Länder in der EU. Das Coronavirus war auf dem Vormarsch. Die Bilder der Leichen, die sich in den Krankenhäusern stapelten, erreichten uns aus der unmittelbaren Nachbarschaft, aus Italien und aus Frankreich. Um eine weitere Ausbreitung der Pandemie zu vermeiden, handelten manche europäische Regierungen schnell und ohne sich miteinander großartig abzusprechen. Der seit Jahrzehnten offene Schengen-Raum erlebte plötzlich eine Rolle rückwärts, mit langen Lkw-Staus an den Grenzen, genervten Berufspendlern oder voneinander getrennten Paaren und Familien, dies und jenseits einer Landesgrenze. Jetzt, 2 Monate später, wird gelockert. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU verkündete das in der letzten Woche, vorausgesetzt, die Pandemie bleibe beherrschbar. Nur die Grenzen zu Polen und Tschechien bleiben vorerst geschlossen. An den Grenzübergängen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz wird zwar weiter kontrolliert, seit diesem Wochenende aber nicht mehr systematisch, sondern flexibel und risikobasiert, so heißt es auf der Website des Bundesinnenministeriums. Bis Mitte Juni ist das so vorgesehen. An der Grenze zu Luxemburg wird schon jetzt nicht mehr kontrolliert, an der Grenze zu den Niederlanden wurde nie kontrolliert. Und die Quarantänepflicht fällt. Nach der sollte sich, wer nach mehr als 72 Stunden aus dem Ausland zurückkam, in eine häusliche Isolierung begeben. Bundesaußenminister Maas schaltet sich heute per Videokonferenz mit Vertretern von 10 weiteren Urlaubsländern zusammen, um Möglichkeiten für die Urlaubssaison auszuloten. Was heißt das jetzt für die Reisefreiheit in und aus Deutschland sowie in Europa? Viele blicken da vor allem mit großem Interesse auf den Sommer und die Frage, wird denn wenigstens Urlaub in unseren Nachbarländern oder innerhalb der EU möglich und verantwortbar sein? Darüber diskutieren wir in den kommenden 1,5 Stunden mit Anna Depane-Grunenberg von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied im Tourismusausschuss des Europaparlaments. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Michael Kuffer diskutiert mit uns von der CSU. Er ist Mitglied im Bundestagsausschuss für Inneres und Heimat. Guten Morgen, Herr Kuffer.
Guten Morgen.
Und Volkert Wildermuth ist uns zugeschaltet, Wissenschaftsjournalist unter anderem für den Deutschlandfunk. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Wildermuth.
Guten Morgen.
Und Sie können uns wie immer erreichen und mitdiskutieren unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und heute Morgen haben sich schon einige Hörer auf unserem Anrufbeantworter gemeldet und dort ihre Meinung hinterlassen.
Schönen guten Tag, mein Name ist Jung aus Kraftstoff, einem kleinen Ort bei Gera in Thüringen. Freie Fahrt in den Urlaub kann ich sehr skeptisch sehen. Wenn Urlaub, warum nicht jeder erstmal in sein Land, also Italiener in Italien, die Deutschen in Deutschland, die Spanier in Spanien und so weiter, um erstmal abzuwarten, wie es weitergeht.
Hallo, hier Rüdiger aus Heidelberg. Diese Angelegenheit der Grenzkontrollen sollte zentral in Brüssel geregelt werden.
Zimmermann, 23, Student der Politikwissenschaften aus Marburg. Der widersprüchliche Kurs der Bundesregierung und der Länder ist verwirrend. Auf der einen Seite werden die härtesten Grundrechtseinschränkungen seit Republikbestehen durchgesetzt und nun von heute auf morgen sollen Grenzen geöffnet und Urlaube wieder möglich sein. Als wäre das Virus selbst gerade nicht aktiv.
Guten Morgen, Schulz, Darmstadt. Die Grenzschließung überall in Europa hat die Katastrophe, unter der wir leiden, nur verstärkt, ohne die Viren aufhalten zu können. Schlagbäume halten keine Viren auf. Es wird Zeit, die Grenzen wieder zu öffnen. Die EU hat sich genug blamiert, bis auf die Knochen blamiert. Wir sind in lauter Kleinstaaten und Kleinststaaten zerfallen.
Guten Tag, mein Name ist Bote Joachim aus Wunsdorf in Niedersachsen. Derselbe Fehler wird jetzt wieder gemacht, weil auch die Öffnung der Grenzen nur den Nationalstaaten überlassen wird. Die entmachteten Parlamente kommen überhaupt nicht zum Zuge. Das schadet Europa insgesamt und es geht nicht nur um den Urlaub.
Soweit erstmal Meinungen von unseren Hörern mit vielen Aspekten, die wir auch aufgreifen wollen in dieser Sendung. Herr Kuffer, schauen wir erstmal auf die Ankündigungen des Bundesinnenministers von der letzten Woche. Was würden Sie sagen, steht der Rückkehr zum Schengen-Raum jetzt nichts mehr im Weg? Herr Kuffer, können Sie uns hören? Da haben wir wahrscheinlich die Leitung verloren. Dann frage ich Sie mal, Frau Depane-Grunenberg, nach Ihrer Einschätzung. Ist das die Rückkehr zum grenzenlosen Schengen-Raum?
Leider noch nicht. Also das müssen wir schon ganz klar sagen. Es ist ein sich herantasten und wir haben es ja an den Hörer, Hörerinnen würde ich gerne sagen, aber es waren nur Hörer gehört. Die Verunsicherung ist wirklich groß. Es ist noch nicht ein Retour zu Normalität und das wird auch von allen Instanzen betont und das ist meines Erachtens auch wichtig. Wir hören halt von Flexibilisierung, von Stichproben, von Lockerung und nachher ist das wirklich sehr, sehr schwierig, sich einen Überblick als einzelner Mensch mit einem ganz konkreten Projekt tatsächlich dann auf den Weg zu machen und zu wissen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Deswegen ist es nein, noch nicht einfach ein Zurück, wie es vorher war, sondern es ist ein langsames Herantasten.
Was haben Sie denn aus europapolitischer Perspektive gedacht, als der deutsche Innenminister Mitte März angekündigt hat, wir führen Grenzkontrollen ein?
Ja, wir haben genau das Gleiche gedacht wie auch eins der Beiträge, dass es dann doch in so einer Notsituation leider immer noch das Normale, in Anführungszeichen, ist, dass die Mitgliedstaaten entscheiden. Und jetzt hören wir auch einen großen Unmut, dass die EU nicht das Richtige tut oder sich blamiert. Aber letztendlich ist die EU immer eben dieses Dreiklang zwischen EU-Parlamentarier, zwischen der Kommission, aber auch zwischen dem mächtigen Rat, also unsere Regierungschefs und Chefinnen in Europa. Und die haben, und das ist anscheinend so ein Instinkt, als die Bude gebrannt hat, würde ich mal sagen, oder ernsthafter ausgesprochen, als man gemerkt hat, dieser Virus ist sehr schwierig für uns und kann wirklich zu einer schlimmen Pandemie werden, haben da die Instinkte sozusagen dazu geführt, dass man sich nicht abgesprochen hat, was eigentlich ganz normal gewesen wäre. Wie gehen wir das an in Europa? Und wir sehen es ja sogar in Deutschland hat man sogar bundesländermäßig versucht, die Grenzen dicht zu machen und anders zu agieren, was natürlich eine Bevölkerung von Europäern und Europäerinnen, die eigentlich gewohnt ist, überhaupt nicht mehr in Grenzen zu denken. Und ich denke schon, dass Europa da wieder etwas hat, was sie wieder zurechtrücken muss. Und als Europaabgeordnete fand ich das sehr schade, dass diese Abstimmung in der Not nicht passiert ist.
Also auch Kritik von Ihrer Seite an diesen Beschlüssen, die damals gelaufen sind. Herr Wildermuth, aus Sicht der Wissenschaft, war das denn richtig, die Grenzen schnell zu schließen, um dieser Epidemie Einhalt zu gebieten?
Eher nicht, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen darf. Also wenn man sich anschaut, Italien zum Beispiel hat sehr früh die Flüge aus China gestoppt. Und trotzdem ist bei denen ein riesen Covid-Ausbruch mit großen Problemen entstanden. Wir haben in Deutschland die Grenzen geschlossen. Da waren die Reisenden aus Ischgl schon längst bei uns. Also wenn man Grenzen schließt, dann muss man das ganz früh und ganz konsequent machen. Sonst hilft das nicht. Und zu dem Zeitpunkt war das ein politisches Signal. Wir kümmern uns. Aber von vermutlich praktisch eher sehr beschränkter Wirkung. Es gibt eine erste Studie, die versucht, die Effekte der verschiedenen Maßnahmen, die in Deutschland gelaufen sind, abzuschätzen. Da kann man vieles dran kritisieren an der Studie. Aber eines, was schon auffällt, ist, dass diese Grenzschließungen überhaupt keinen Effekt gehabt zu haben scheinen. Also da wäre ich skeptisch, was das bringt oder gebracht hat. Und insofern wäre ich sehr froh gewesen, wenn Europa da einheitlicher reagiert hätte, Kriterien entwickelt hätte.
Herr Kuffer, Sie sind wieder bei uns in der Runde, habe ich gerade gehört. Wir sind schon mittendrin an der Kritik an diesen Grenzschließungen damals Mitte März. Das hat ja hauptsächlich das Bundesinnenministerium zu verantworten gehabt, die Entscheidung von Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU, von Ihrer Partei. Was sagen Sie dazu? War das eine Notwendigkeit oder war das überstürzt und, so wie wir gerade gehört haben, durchaus zu kritisieren?
Ja, da muss man halt zwei verschiedene Blickwinkel unterscheiden, nämlich den einen in dem Moment, in dem die Entscheidung zu treffen ist, mit den Informationen, die man zu dem Zeitpunkt hat, mit dem Druck der Situation, der herrscht in dem Moment und den Erkenntnissen, die man Wochen oder Monate später hat. Und insofern mag es sein, dass wir heute zu dem Ergebnis kommen, dass der Effekt vielleicht geringer war, als wir uns vorgestellt haben. Aber trotzdem war es damals aus der Sicht, in der zu entscheiden war, richtig. Und ich will eins auch noch dazu sagen. Ich meine, Sie dürfen nie eine einzige Maßnahme isoliert betrachten. Letztlich haben wir doch bei dem ganzen Infektionsgeschehen eine Notwendigkeit gehabt. Und das war auch die Frage, wie groß ist der Anteil des öffentlichen Lebens, den wir herunterfahren müssen, in Summe? Das ist etwa die gleiche Diskussion, wie wir sie hatten bei der Größe der Läden, die wir wieder aufmachen. Es geht immer um die Frage, wie viel Prozent öffentliches Leben können wir uns leisten bei dem Infektionsgeschehen. Und so ist es auch mit allen Maßnahmen insgesamt. Ein Teil davon sind diese Grenzkontrollen gewesen. Und jetzt sind wir sozusagen auf der Zeitachse weitergekommen. Wir haben mehr Informationen und jetzt sind wir dabei, das weiter auszudifferenzieren. Mhm. Ich glaube, so soll es auch richtig sein.
Aber Herr Kuffer, schauen wir noch mal konkreter auf die Grenzkontrollen. Denn wir sind ja nach wie vor in einer Situation, Frau Depaner-Grunenberg hat das auch angesprochen, dass es sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Nicht an jeder Grenze wird gleich kontrolliert oder jetzt auch wieder gleich gelockert. Wir können das Beispiel die Niederlande rausnehmen. Da ist nie kontrolliert worden und dort waren die Infektionszahlen prozentual gesehen allerdings höher als in Deutschland. Wie ist das den Menschen zu erklären?
Naja, also wir haben natürlich zum einen die Situation, dass wir über Grenzkontrollen halt nicht zentral entscheiden, sondern die einzelnen Mitgliedstaaten auch ihre Entscheidungen zu treffen haben. Wir haben ja beispielsweise in Polen und Tschechien die umgekehrte Situation, dass da seitens der Polen und der Tschechen kontrolliert wird. Von unserer Seite aus eher nicht. Und das ist eben Ausdruck eines föderalen Prinzips, das wir in der Europäischen Union leben. Und insofern wird es da auch weiterhin Unterschiede geben. Ich meine, trotzdem ist es jetzt so, dass wir jetzt von unserer Seite aus, von deutscher Seite aus drangehen und sagen, wir machen das eben davon abhängig, wie die Infektionsgeschehen sind. Wir machen das eher punktuell und wir machen das eher jetzt in Zukunft stärker situations- und anlassbezogen. Und damit können wir dann auch, sagen wir, passgenauer, zielgenauer auf die jeweilige Infektionslage reagieren.
Herr Grolli, ja, Frau Depaner-Grunenberg, und dann nehmen wir unseren ersten Hörer in die Leitung, aber reagieren Sie
gerne. Ja, was mir wichtig ist zu betonen, ist, dass wirklich ein bisschen, also insgesamt möchte ich nicht die Maßnahmen, die von der deutschen Bundesregierung getroffen worden in toto, wie mein Vorredner gesagt hat, kritisieren. Weit davon entfernt. Es ist vieles richtig gemacht worden und bei vielem hatten wir auch, glaube ich, die guten Entscheidungen getroffen. Die Sache mit der Grenze war aber an der Grenze, würde ich mal behaupten, der Willkür. Und das war sehr schwierig, weil wenn ich eben sage, es ist wichtig, ältere Menschen nicht mehr zu besuchen in Pflegeheime, dann hat es einen Grund, den man epidemiologisch einfach verstehen kann und nachvollziehen kann. Und dann haben sehr viele Leute sich auf den Weg gemacht, ihre Ältesten eben dann über das Fenster zu winken und den Einkauf vor der Tür zu stellen. Wenn ich aber in Grenzregionen ein Mensch bin, der ganz normal zwischen Deutschland und Frankreich jeden Tag pendelt und eben meine Mutter oder mein alter Vater ist genau 10 Kilometer, aber auf der anderen Seite der Grenze, dann kann ich diesen Mensch gar nicht mehr einkaufen und kann ihm nicht mehr vom Fenster winken. Und was macht das für einen Unterschied? Nur weil da eine Grenze ist. Und das sind Sachen, die sind passiert, die haben Dramen für Menschen bedeutet. Wenn ich arbeiten gehen durfte, durfte ich zeigen, da war das Problem mit den Staus und so alles Mögliche. Aber viele Familiensituationen wurden da zerrissen und es hatte letztendlich epidemiologisch einfach gar keinen Sinn. Weil ich bin nicht dagegen, dass wir gewisse Sachen stark eingeschränkt haben. Aber sie waren durch einen Strich in der Landschaft sozusagen, Mecklenburg-Vorpommern hat es auch vorgezeigt, einfach mal auf einmal für manche Familie eine komplette Willkür, die, glaube ich, schwieriger zu vertragen war, weil es dann eben nicht virologisch nachvollziehbar
wir
war.
Wir bleiben mal genau bei diesem Aspekt.
Sie argumentieren aus einer komfortablen Situation heute. Eine komfortable Situation, die wir damals vor 2 Monaten nicht hatten, die der Bundes das Innenminister damals nicht hatte. Da hatten wir eine dynamische Entwicklung des Infektionsgeschehens. Wir haben uns überlegt, ob wir Ausgangssperren eventuell verhängen müssen oder ob wir eben Ausgangsbeschränkungen machen können. Und in der Situation, den Grenzverkehr ungehindert weiterlaufen zu lassen, war aus der damaligen Sicht schlechterdings undenkbar. Und insofern, ich will Ihnen überhaupt nicht abstreiten, dass es da extreme Härten gegeben hat. Und das ist doch auch der Grund, warum wir sagen, wir müssen das jetzt weiter ausdifferenzieren und wir müssen gucken, dass wir diese Härten auch aus dem System rauskriegen. Aber
ich konnte
mich damals auch nicht anders entscheiden.
Und jetzt möchte ich an der Stelle gern unseren ersten Hörer ins Programm nehmen, denn das scheint mir auch eine Grenzregion zu sein oder dass es darüber geht. Herr Grolier hat uns aus Saarbrücken angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen an die Runde. Ja, wir wohnen in Saarbrücken. Meine Familie betreibt sogar, meine Schwiegereltern, ein kleines Restaurant hier in Saarbrücken. Wir waren sehr, sehr hart getroffen in den letzten Wochen von dem Shutdown, den wir in Deutschland haben, haben das aber unterstützt, weil wir die Maßnahmen als sinnvoll erachteten. Wir haben unseren eigenen Urlaub jetzt für diesen Sommer erstmal auf Eis gelegt. Wir sind nach Frankreich gegangen, werden da unseren Beitrag leisten, werden also in Hotels, wo wir auch seit Jahren hinfahren, dann auch einen Teil der Kosten irgendwie erstatten. Sehen es aber sehr, sehr kritisch, dass es jetzt Stimmen gibt, die nochmal einen europaweiten Urlaub erlauben möchten. Wenn man sich zurückerinnert, Ischgl, der Karneval in Heinsberg, aber wir hatten auch die Champions League-Spiele in Italien, die nachweislich dazu beigetragen haben, dass sich das Virus so verbreiten konnte, dass die Infektionslage so war. Deswegen habe ich die Befürchtung aus den letzten zwei Wochen, ich nehme das wahr, dass viel, viel weniger Abstand gehalten wird. Auch das Thema Masken ist bei uns hier in Saarbrücken, ist nicht was, was vollständig eingehalten wird. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, dass wenn wir einfach europaweit nochmal Urlaub machen könnten, dass wir dann nicht das Infektionsgeschehen nochmal anheizen und dann die rückkehrenden Urlauber eventuell das Virus auch nochmal in Regionen tragen, wo sich das Infektionsgeschehen irgendwie jetzt beruhigt hat.
Herr Grolier, danke. Diese Bedenken, die nehmen wir mal auf und ich gebe die mal zurück in die Runde und frage unseren Wissenschaftsjournalisten, Herrn Wildermuth. Sie hatten uns vorhin gesagt, die Grenzkontrollen oder Grenzschließungen haben gar nicht so viel gebracht. Machen Sie sich, Herr Wildermuth, jetzt auch infolgedessen überhaupt nicht die Sorgen, die wir gerade von unserem Hörer Herrn Grolier gehört haben?
Nee, ich finde, er hat da einen sehr wichtigen Punkt gehabt. Es gibt eben Situationen, die das Infektionsgeschehen wirklich vorantreiben können. Und das sind diese Massenveranstaltungen, wo alle eng aufeinander sitzen, vielleicht auch noch laut singen, laut reden. Also ich möchte jetzt keinen Ballermann erleben. Das ist, glaube ich, die Situation, in der sich so ein Virus ideal wieder erneut ausbreiten kann. Also ich hoffe sehr, dass wir in Urlaub fahren können, auch in andere Länder. Aber dass es ein Urlaub wie vorher sein wird, ich glaube, davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Also diese Abstandsregelungen, dass die funktionieren, das hat sich eigentlich überall gezeigt. Und jetzt müssen wir Wege finden, wie sich das in der Urlaubssituation auch umsetzen lässt. Und da werden die Urlaubsregionen neue Angebote machen müssen. Da werden die Hotels auch zurückstecken müssen. Da wird die Bars werden sich was überlegen müssen. Da wird sich vieles ändern müssen. Also Urlaub wie sonst wird es nicht sein. Aber ich glaube, die Grenzschließung ist nicht der Weg voran, sondern wie Herr Kuffer gesagt hat, dass man differenziert vorgeht auf die jeweilige Situation. Und die kann eben in einer Region wie im Ballermann schon kritisch werden.
Und wenn wir bei diesem Sicherheitsaspekt mal bleiben, Herr Kuffer, Sie sind Mitglied des Innenausschusses und Innenpolitik hat viel mit Sicherheit zu tun. In Corona-Zeiten bekommt diese Sicherheit eine ganz andere Bedeutung, als wir normalerweise üblicherweise darüber denken oder sprechen. Da geht es normalerweise um Kriminalität. Jetzt geht es um was anderes, die gesundheitliche Sicherheit. Machen Sie sich Sorgen um deutsche Bürger, wenn jetzt wieder mehr gereist wird?
Es gehört zu unserem Beruf als Innenpolitiker, dass wir uns Sorgen machen. Ein Stück weit ist das aber auch unsere Routine und dafür sind wir ja da. Natürlich machen wir uns Gedanken, aber ich denke, dass es trotzdem richtig ist, was wir jetzt tun, dass wir sagen, wir tasten uns jetzt langsam vor und wir schauen, was wir eben lockern können und wir schauen, was wir gegebenenfalls noch aufrechterhalten müssen. Dabei werden wir auch Erfahrungen machen und das müssen wir auch evaluieren und dann müssen wir gegebenenfalls nochmal nachsteuern. Also insofern ist es jetzt schon richtig, dass wir die Maßnahmen weiter ausdifferenzieren und dass wir auch weiter lockern. Aber es muss uns halt eben bewusst sein, und das klingt ja jetzt in der Runde auch eben wieder an und ist auch meines Erachtens völlig richtig, dass wir noch nicht wieder bei der Normalität angelangt sind. Das Virus ist sozusagen noch nicht besiegt. Mhm. Es ist da und wir werden noch so lange damit leben müssen, bis wir flächendeckend impfen können. Und so lange wird es auch gegebenenfalls nötig sein, dass wir Maßnahmen treffen und dass wir gegebenenfalls, auch das will ich sagen, auch wenn wir uns das nicht wünschen und wenn wir jetzt wochenlang darauf hingearbeitet haben, dass es nicht notwendig sein wird, aber es ist nicht auszuschließen, dass wir die Maßnahmen auch noch mal enger ziehen müssen zu einem späteren Zeitpunkt.
Und Frau Depane-Grunenberg, gehen Sie damit d'accord und sagen, ja, das langsame Vorgehen, das wird auch auf europäischer Ebene funktionieren?
Ja, und da ist ja genau mein Punkt. Ich habe den Eindruck, dass die Diskussionen jetzt vermischt werden. Es geht ja nicht darum, dass ich sage, jetzt kann der Urlaub in ganz Europa, weil die Grenzen wieder öffnen sollen, geschehen, wie wir immer schon gemacht haben. Das wäre fatal. Also ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass wir einer Stimme sprechen als Politik. Wir sehen das, wir wissen das. Es kann jetzt nicht einfach überall wieder Urlaub gemacht werden, wie Stichworte Ballermann oder große Konzerte oder Festivals. Das ist ja schade, aber es ist so, das müssen wir uns bewusst sein. Was aber jetzt gerade ein Problem meines Erachtens ist, ist, dass da doch so ein Wust an einzelnen Bestimmungen in jedem einzelnen Land und nicht wirklich die tatkräftige Bemühung, europäisch zu handeln, dass es zu einer Konfusion kommt, die vielleicht für Leute, die das dann doch dürfen, nach Niederlanden gehen, nach Frankreich in den Urlaub, eher dazu führt, dass wir eben Gefahr haben, weil wir nicht einheitlich handeln. In dem einen Land brauche ich eine Maske und 2 Meter Abstand, bei dem anderen ist es nicht so streng gesehen. Wir wissen, dass es aber hilft, auch mit der Hygiene, das ist ganz klar. Aber Sachen wie, darf ich ins Restaurant, mit wie vielen Menschen? In Belgien darf ich 4 Menschen angeben, mit denen ich mich einfach immer treffen kann. In Deutschland ist es anders. Zwischen Spanien und Frankreich, mein Vater wohnt in Spanien, ich weiß es, er möchte in die Schweiz. Er darf durch Frankreich durch, aber dann, wenn er zurück ist, weiß er nicht, ob er eine Quarantäne muss oder nicht. In jedem Land ist es zurzeit anders. Und das macht so viel Verunsicherheit.
Da müssen wir einen Punkt setzen, denn wir laufen auf die Nachrichten zu und wir greifen genau diesen Aspekt nach den Nachrichten um 10.30 Uhr noch einmal auf hier in der Sendung Kontrovers. Freie Fahrt auch in den Urlaub? Fragezeichen. Die Lockerung der Grenzkontrollen in der EU, das ist heute unser Thema. Freie Fahrt auch in den Urlaub, fragen wir heute in Kontrovers und sprechen über die Lockerung der Grenzkontrollen in der EU. Und dazu hat uns Michael Oberseider in einer Mail geschrieben: Ich finde es wichtig, dass die Grenzen in Europa wieder geöffnet werden und Quarantänevorschriften bei Reisen in Europa fallen. Dies ist für mich auch ein Zeichen, dass man in Europa wieder Vertrauen zueinander hat. Natürlich wird es ein anderer Urlaub werden und man muss genauso vorsichtig wie zu Hause sein. Ich hoffe, dass noch gemeinsame Sicherheitsstandards empfohlen werden. Dirk Kirchmann hat uns geschrieben: Meines Erachtens ist die Schließung der Grenzen primär eine Handlung, die auf die heimischen WählerInnen zielt, weil sie Tatkraft und Entschlossenheit zeigen soll. Denn ihre inhaltliche Begründung halte ich für sehr schwach. Diese nationale Reflexhandlung drückt doch im Grunde nur die Einschätzung bzw. Geringschätzung der Anstrengungen unserer europäischen Nachbarn zur Eindämmung der Covid-19-Infektionen aus. Kurz gesagt, die können oder die machen es nicht so gut wie wir. Und Werner Schreier hat uns eine Mail geschickt und sagt uns: solange ich die unhygienischen Masken tragen muss und mich nicht wie ein Mensch frei bewegen kann, werde ich kein Lokal, Hotel oder Urlaub buchen. So einfach ist das. Wir machen kleine Tagesausflüge mit Auto und Rucksack oder bleiben auf der Terrasse. Das spart auch noch Geld. Herr Steiner hat uns angerufen aus Köln. Guten Tag, Herr Steiner.
Moin. Ja. Schönen guten Morgen, Steiner.
Guten Morgen, Herr Steiner. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, also wie gesagt, ich habe meinen Urlaub, meinen Kurzurlaub, ich gehe seit 25 Jahren alleine durch die Welt, und das ist auch gut so, gestern gebucht, und zwar in meine Lieblingsstadt Wien. Da habe ich mein Stammhotel und das ging alles völlig problemlos, und das Bahnticket habe ich auch schon.
Also Ihrem Urlaub steht nichts mehr im Wege?
Nee, überhaupt nicht. Und wenn, ich buche das privat, also ich bin nicht abhängig von einem Veranstalter, eine Anzahlung muss ich auch nicht leisten. Und wenn könnte ich, wenn es im Oktober, das ist noch ein bisschen hin, wenn sich das dann herausstellen sollte, dass Österreich dann wieder irgendwie etwas die Beschränkung anzieht, könnte ich das dann kostenlos eine Woche bis vorher stornieren. Aber vielleicht ist das auch das Privileg eines jahrelangen Stammkunden.
Mhm. Herr Steiner, jetzt hört sich das nach relativ wenig Risiko an, dass Sie da eingehen. Machen Sie sich trotzdem Sorgen, wenn jetzt dann alle wieder reisen, dass die Infektionszahlen wieder steigen könnten?
Nein, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hatte ich auch der Kollegin beim Anruf ihrer Redaktion gesagt, ich finde das alles sehr, sehr, ich weiß nicht, wie soll ich das ausdrücken, alles sehr dramatisierend und aufgeblasen, und jeder versucht sich darzustellen, also natürlich nicht sie persönlich, um Gottes Willen. Und wenn ich das höre, das muss alles europäisch geregelt werden. Es sind selbstständige, souveräne Staaten. Das Infektionsgeschehen in den jeweiligen Staaten ist unterschiedlich. Mhm. Wenn man nur 8 Millionen Österreicher hat und das hat halt eben nur geringe Zahlen und 83 Millionen Deutsche und das hat andere höhere Infektionszahlen, dann hat natürlich jedes Land das Recht, auch Grenzen zu schließen. Ich finde, man sollte darüber nicht so ewig lang diskutieren. Grenzen sollten eigentlich frei sein und sie werden jetzt ja auch wieder langsam geöffnet.
Herr Steiner,
und ich gehe mal da.
Ja, vielen Dank für diese kritischen Anmerkungen. Ich möchte gerne noch Herrn Rode auch zu Wort kommen lassen. Er hat uns aus München angerufen. Guten Tag, Herr Rode.
Ja, grüß Sie. Ich wollte nur kurz sagen, ich stimme meinem Vorredner zu, dass diese ganze Grenzgeschichte natürlich aufgrund unserer deutschen Geschichte sehr stark ideologisiert wird. Aber ich muss sagen, die Grenzschließungen sowohl national, aber wir haben ja diese nicht nur national, sondern wir ziehen im Moment andere Grenzen, nämlich auch zwischen Landkreisen, Kommunen und den Bundesländern. Der Föderalismus in dem Sinne hat sich die Krisenbewältigung im subsidiären Sinne doch enorm bewährt. Und das, was ich eben auch so schlimm finde, ist die Panik bei deutschen Eliten, kosmopolitischen Eliten, dass jede Grenzschließung den Rückfall in so einen Steinzeitnationalismus bedeutet. Und da muss ich sagen, ich finde es großartig. Ich habe jetzt das auch sehr medienwissenschaftlich verfolgt, gucke mir die einzelnen Pressekonferenzen der Länder an und muss sagen, da bewährt sich unser dreifach gestaffeltes politisches System. Mhm. Da muss ich sagen, der Charakter von Grenzen ist eben nicht nur politisch, sondern eben auch medizinisch, logistisch und es hat sich bewährt. Ich habe das hier von dem ersten Fall bei Webasto verfolgt, der ja letztlich ein Glücksfall für uns war, dass wir die Infektionsketten verfolgen konnten. Und das ist eben meine Bitte, ein bisschen differenzierter zu diskutieren, was Grenzen sind. Sie sind nicht Grenze zwischen Krieg und Frieden, sondern zwischen vernünftiger Krisenbewältigung und Abstraktheiten.
Herr Rode, vielen Dank für diesen Aspekt und den greifen wir auch direkt auf. Und ich gebe den mal weiter an Frau Depaner-Grunenberg. Können Sie das nachvollziehen? Finden Sie, da ist was dran? Wird da zu stark ideologisiert oder auch dramatisiert in dieser Diskussion bei den Fragen um die Grenzschließungen?
Ich kann es nicht uneingeschränkt so stehen lassen. Natürlich hat der Herr recht, dass man Region pro Region schauen muss und sich natürlich an gewisse Zahlen, die dann klar sind, Infektionsgeschehen, Reproduktionszahl, wie auch immer, sich natürlich hangeln muss. Und wenn in einer Region etwas passiert, muss da sozusagen eine Grenze drumherum gezogen werden, um die Menschen da drin und da drumherum auch zu schützen. Das ist an sich ja in dem Moment ja nichts Verwerfliches. Was natürlich schwierig ist, ist, wenn man vielleicht so etwas hat wie in Frankreich, dass man zurzeit sagt, virologisch ist es in Ordnung, 100 Kilometer von seinem Zuhause zu sein, dass man eben nicht eine zu hohe Durchmischung hat. Das ist ja auch nachvollziehbar für die Bevölkerung. Aber manche andere Grenzen, eben zwischen den Nationalstaaten, die ist komplett dicht. Und wenn mein Kind aber auf der anderen Seite eingeschult war und die haben wieder die Schule angefangen, weil sie da gewisse Maßnahmen getroffen haben, da ist da eine künstliche Grenze zwischen zwei Nationalstaaten, die wurde doch viel anders und viel strenger kontrolliert mit richtigen Schlagbäumen. Und das war für Menschen, die in dieser Grenzregion leben und die natürlich auch noch die Erinnerung an eine Zeit haben, sei sie selber oder weil es sich erzählt, dass das schlimm war, als das alles zu war, war es natürlich dann doch vom Symbol stärker. Also ich bin ja dafür da, dass wir subsidiär immer wieder entscheiden und auch angepasst an dem Infektionsgeschehen. Ich sage ja nicht, alles Europa soll in einem Kann sein, aber dass das nachvollziehbar ist in einer Region von mir aus Rot, Gelb, Grün, wie die es in Frankreich machen oder wie auch immer definiert, dass ein Mensch, der sich einfach bewegt und vielleicht das Pech hat zwischen einem sehr lockeren Land und einem Land gerade, wo es super streng ist und der andere besucht ihn und keiner weiß mehr, was er da.
Mhm. Ja, Frau Depaner-Grunenberg, wenn ich da mal einhaken darf, wenn Sie sich da für diese europäischen Lösungen und gleichzeitig einsetzen und gleichzeitig sagen, man muss auch gucken, wie das lokal läuft. Sie haben das Beispiel Frankreich angesprochen. Und da ist es tatsächlich ja im Moment so, dass man sich jetzt 100 Kilometer von seinem Wohnort wegbewegen kann. Jetzt sagt der Ministerpräsident des Saarlands, Tobias Hans, das sollte auch für die Deutschen gelten, die nach Frankreich fahren. Müssen sich also auch, denn wir haben jetzt sehr viel über Deutschland gesprochen, müssen sich denn auch die Regierungen der anderen EU-Staaten bewegen und flexibler zeigen?
Ja, genau. Das ist mein Plädoyer. Man kann es jetzt nicht einfach sozusagen für die Deutsche, die auf der Durchreise sind, zu ihrem Ferienhaus, auch wenn dort alles hygienisch mit Abstand möglich ist und ein schöner Urlaub möglich ist, dann sozusagen zwei Kategorien von Menschen haben, die, die in Frankreich sind und die, die durch Frankreich durchreisen. Also das verwirrt einfach zu sehr und ist dann auch irgendwann mal epidemiologisch überhaupt Unsinn. Und deswegen, das ist mein Plädoyer. Ich sage, wir müssen dazu kommen, und da bin ich ja auch mit dem Herr vom Bundestag einverstanden, dass wir
mit
sagen,
Herrn Kuffer,
absolut ausdifferenziert an ganz klaren Zahlen und auch womöglich eben flexibel, falls wir sehen, dass er oder irgendeine Zahl wieder in die Höhe schellt. Also nicht alles gleichmäßig, das ist absolut nicht mein Plädoyer, aber nachvollziehbar und abgesprochen miteinander und nicht, traue ich mich jetzt meine Familie da zu besuchen, traue ich mich nicht. Und wenn wir aber sagen, Tourismus ist nicht möglich, was jetzt zurzeit in Frankreich bis zum 15. Juni noch da ist, dann muss es ja auch sozusagen verstanden werden. Aber zurzeit habe ich den Eindruck, weil jede Region, jedes Land, jeder was anderes verkündet, dann ist ein absolutes Wirrwarr da und das könnte unter Umständen auch für die Verbreitung der Krankheiten zu seltsamen Handlungen führen, die nachher tatsächlich das Infektionsgeschehen negativ beeinflussen.
Aber was heißt das denn in der Konsequenz? Heißt das denn, dass man dann grenzübergreifend, dass da die Regionen stärker ins Spiel kommen müssen und man auf der Ebene mehr regeln muss?
Ja, oder auf der EU-Ebene, dass man sich, die Nationalstaaten, sich zusammentun und sich eben Grundlinien verständigen. Wenn die Zahlen so und so sind, bedeutet das, wir sind in einer Zone, die heißt eben so, entweder eine Farbe oder ein Buchstaben, und dann gelten für alle diese Regionen in Europa genau diese Kriterien. Und dann kann der Mensch sozusagen, wie es am Anfang war, mit den Zahlen, die wir ja auch vom RKI immer bekommen hat, Region für Region kann man gerade gucken, aha, wo stehen sie gerade? Da sind das und das möglich und das ist nicht möglich. Wäre für die Tourismusbranche auch viel einfacher, weil die Menschen sind gerade alle, wie ich sie kenne, immer jetzt gerade beschäftigt zu gucken, was darf ich jetzt als Ausländer, die durch die Schweiz fährt, ist Belgien jetzt Transit, geht es nicht, was bedeutet das für mich? Das ist sehr, sehr schwierig, an die Informationen zu kommen, weil sie sozusagen in keinster Art und Weise miteinander abgesprochen werden.
Das hört sich aber so an, als würde das noch ein größeres Wirrwarr werden, wenn das Ganze dann regional geregelt wird. Herr Wildermuth, aus der Sicht der Wissenschaft, ist denn ein europaweites abgestimmtes Vorgehen zur Bekämpfung einer Pandemie jetzt am sinnvollsten, oder sind wirklich die lokalen Lösungen das Gebot der Stunde, also tatsächlich auch in den verschiedenen Regionen innerhalb der Länder nochmal unterschiedliche Maßstäbe zu setzen?
Also es wäre sicher sinnvoll, das hat ja auch der eine Hörer gesagt, dass wir gucken, wie sieht's in den verschiedenen Regionen aus und darauf reagieren. Schön wäre es, wenn es dafür eine europäische Strategie gäbe, die sagt, okay, wenn es in der Region so aussieht, dann machen wir das entsprechend. Aber da bin ich jetzt mal pessimistisch, dass sich das auf die Schnelle so regeln lässt, dass auch wirklich alle zustimmen. Also nach wie vor haben natürlich die Nationalstaaten eine große Bedeutung und müssen hier Entscheidungen fällen. Und das mit den Regionen ist eben auch die Schwierigkeit, wenn ich einen Urlaub buchen will und ich muss dann wirklich mir genau überlegen, durch welche Departements in Frankreich ich da hinkomme und überall gelten andere Regeln, wird es natürlich schwierig. Das Gute im Moment ist, dass die Zahlen ja doch erheblich sinken, und das gilt im Grunde für die allermeisten Regionen. Das heißt, dass die Unterschiede jetzt gar nicht mehr so relevant sind, sondern hoffentlich, und da drücken wir jetzt mal alle die Daumen, hoffentlich immer geringer werden, weil einfach überall die Zahlen runtergehen. Und sich jetzt darauf zu verständigen, was man tun muss in jeder Region, damit das so bleibt, das sollte dann möglich sein, dass man sich auf Dinge einigt, die dann auch an unterschiedlichen Orten gelten. Aber wenn es dann zu einem Ausbruch kommt, sei es nun in einem Altersheim oder im Moment in einem Schlachthof, das sind ja im Moment tatsächlich die Dinge, wo sich das Infektionsgeschehen abspielt. Da muss man darauf natürlich reagieren, und das hat dann vielleicht auch für die umliegenden Hotels Folgen. Aber ich denke, es wäre schon schön, wenn man sich jetzt auf große Linien verständigen könnte.
Und Herr Kuffer, wird dann, wenn die Grenzen tatsächlich gelockert werden, dann die Zauberformel sein, dass man eben Infektionsketten grenzübergreifend nachverfolgen müsste? Und ist das denn organisatorisch? Denn da spielt ja auch die politische und die Verwaltungsebene eine Rolle. Ist das überhaupt vorstellbar? Ist das überhaupt möglich?
Also natürlich streben wir an, dass wir Infektionsketten wieder individuell nachvollziehen können. Das war ja auch ein Ziel der Maßnahmen in den letzten Wochen, dass das wieder möglich ist. Natürlich geht es auch grenzüberschreitend, aber es wird natürlich schwieriger. Und die Frage ist immer, können wir uns das leisten? Das werden wir jetzt aufmerksam beobachten müssen.
Jetzt muss man dazu sagen, dieses Durcheinander, über das wir gerade sprechen, auf europäischer Ebene, das hat es auch bei internen Regelungen gegeben. Wir hatten die Quarantänepflicht, also wenn jemand aus dem Ausland nach Deutschland kam, musste der sich erstmal isolieren. Und als es dann um die Aufhebung ging, dann hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, da sagt eigentlich jeder was anderes. Ich zitiere mal das, was letzte Woche dazu Mike Schier getwittert hat. Das ist der stellvertretende Chefredakteur des Münchner Merkur. Er sagt, der CSU-Innenminister Bund empfiehlt den Ländern, die Quarantäneregeln für Menschen aus Nachbarstaaten zu lockern. Der CSU-Innenminister Bayern sagt, dass die Quarantäneregeln für Menschen aus Nachbarstaaten vorerst nicht gelockert werden. Es lebe der CSU-Binnenföderalismus. Zitat Ende. Warum kann man kein einheitliches Vorgehen nicht einmal im Land schaffen?
Natürlich ist ein einheitliches Vorgehen Ziel. Und ich möchte an das anknüpfen, was die Kollegin Depane-Kronenberg gesagt hat. Natürlich ist es von übel, wenn Sie in einem Land oder auch im europäischen Binnenraum auf Dauer überall andere Maßstäbe haben.
Und sogar im Land.
Trotzdem ist, ja, natürlich. Aber trotzdem ist es doch zunächst mal richtig, dass in einer Notfallsituation erstmal die unmittelbar sachnächste betroffene Einheit entscheidet. Das ist wie bei jedem Schadensereignis. Das ersteintreffende Fahrzeug trifft die ersten Entscheidungen. So, irgendwann haben Sie vor Ort Einsatzleitstrukturen. Da kommt ein Zugführer oder eine übergeordnete Einsatzleitung, dann trifft die Entscheidungen. Und wenn Sie weiterkommen am Zeitstrahl und ein höheres Koordinationsmoment haben, dann haben Sie eine übergeordnete Einsatzleitung oder haben eine Katastrophenführung, die dann zentral Entscheidungen trifft. Und genauso ist es doch in Europa auch. Wir waren doch im März nicht in der Lage, eine Entscheidung von 27 Mitgliedstaaten herbeizuführen. Da wehrt sich doch keiner dagegen. Wir wären doch alle froh, wenn wir europaweit ein einheitliches Vorgehen erzielen würden. Aber nochmal, es ist immer die Frage, wo wir am Zeitstrahl stehen. Und zunächst einmal, wenn es eilt, dann müssen die Entscheidungen getroffen werden, weil sie eben fallen müssen. So, und jetzt können wir nach und nach versuchen auszudifferenzieren und zu harmonisieren und miteinander abzugleichen. Und es bleibt ja auch das Gebot der Stunde. Und ich wage mal die Prognose, dass das auch in den nächsten Wochen und Monaten vermutlich unser politisches Handeln bestimmen wird, dass wir eben in immer mehr Bereichen zu einem abgestimmten Vorgehen kommen und auch zu vereinheitlichen kommen. Dort, wo es eben geht. Und es wird andere Sachen geben, wo wir regional ausdifferenzieren müssen. Auch das bleibt richtig und ist kein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt
habe. Und haben Sie denn, Herr Kuffer, um da nochmal nachzuhaken, sind Sie denn da optimistisch, dass das auch im Land besser klappen wird? Denn ich komme nochmal auf die Quarantänepflicht zurück. Da musste ja auch ein Urteil eines Gerichts aus Niedersachsen der Politik auf die Sprünge helfen. Dann kam eben der Bundesinnenminister, der sagte, gut, das sollte jetzt eigentlich auch für ganz Deutschland so sein. Und dann sagt eben der bayerische Innenminister, wie ich das gerade schon zitiert habe, für uns erstmal nicht. Wann glauben Sie denn, kann man sich da wieder auf einer Ebene treffen?
Die Aussagen der beiden Innenminister sind aber kein Widerspruch, weil der Bundesinnenminister die bundesweite Lage im Toto betrachtet und weil der bayerische Innenminister sich mit der bayerischen Situation zu beschäftigen hat, die insofern eine besondere ist, weil es eben die Grenzlage Bayerns gibt, weil Bayern vom Infektionsgeschehen von Anfang an überdurchschnittlich hart betroffen gewesen ist. Und da können die Entscheidungen andere sein, als sie sich bundesweit im Konzert der Länder insgesamt empfehlen. Das ist zunächst mal kein Widerspruch, sondern genau Ausdruck dessen, dass der Föderalismus, und da bleibe ich bei dem, was der Hörer zuvor gesagt hat, gerade in der Krise und gerade wenn es schnell gehen muss, durchaus bewährt hat.
Herr Klotz hat uns angerufen aus Frankfurt am Main. Guten Tag, Herr Klotz.
Guten Tag.
Herr Klotz, Ihr Beitrag.
Ich habe vorhin spontan zum Hörer gegriffen, weil irgendjemand aus der Runde sagte, naja, dass die Grenzschließungen oder Kontrollen nicht viel bringen, sieht man ja am Beispiel Italien, weil die haben sehr früh bei Flugreisen Kontrollen eingeführt und hat ja offensichtlich nichts gebracht. Da habe ich gedacht, na, der ist aber schlecht informiert. Also dass solche Kontrollen sehr wohl was bringen, sieht man ja am Beispiel Taiwan. Die haben 1,5 Millionen Pendler zwischen China und Taiwan. Die haben am 1. Januar 2020 Gesundheitskontrollen an den Flughäfen eingeführt. Die haben heute kein Problem, die hatten keinen Lockdown. Die Zahl der Toten kann man an einer Hand abzählen, im Gegensatz zu unseren 8.000. Und das Problem, und dann kommt noch hinzu, Wir wissen ja mittlerweile von den Gensequenzern aus den USA und aus Island, dass der Virus über Deutschland nach Italien gekommen ist, jedenfalls nach Norditalien. Das kann man ziemlich gut verfolgen. Also insofern ist die Aussage von dem Herrn, ja, zeigt, dass ihm ein paar Informationen fehlen.
Ja, Herr Klotz, ich nehme es nochmal auf. Vielen Dank nochmal für die Nachfrage, denn das können wir ja gerade nochmal an unseren Wissenschaftsjournalisten in der Runde Volkert Wildermuth zurückgeben. Herr Wildermuth, vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen genauer aufschlüsseln, warum die Grenzkontrollen aus wissenschaftlicher Sicht, so wie ich das auch verstanden habe, tatsächlich nicht so viel gebracht haben. Was spielt da eine Rolle?
Ja, der Herr hat natürlich völlig recht. In Taiwan hat man sehr schnell reagiert und dann bringen Grenzkontrollen auch was. Das Problem ist, wenn man die Tür zumacht, wenn das Virus schon drin ist, dann bringen sie eben nicht mehr so viel. Das war die Situation in Italien. Also da gibt es leider den großen Unterschied, wie eben zum Beispiel Taiwan reagiert hat und wie Italien oder wie wir reagiert haben. Also von daher sehe ich das natürlich genauso, dass wenn man die Grenzen zumacht, dann muss man das eben direkt am Anfang machen. Aber wenn dieser Zeitpunkt vorbei ist und da ist es wirklich, es wäre keiner wäre auf die Idee gekommen, zu diesem frühen Zeitpunkt die Flüge zu streichen. Da hat man einfach noch zu wenig gewusst über dieses Virus und das Gefahrenpotenzial, das es auch bietet. Ich glaube, dieser Zeitpunkt, der gab es für uns in Europa eigentlich nie, dass wir gesagt hätten, wir machen jetzt vorsorglich die Grenzen zu. Das wäre wirklich auch überhaupt nicht vorstellbar gewesen. Aber natürlich ist Taiwan in einer ganz anderen Lage und hat da mit Erfolg sich da wirklich sehr gut eine Strategie überlegt und durchgezogen.
Also es geht um die Schnelligkeit offenbar. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Unterschiede, wie die Länder das handhaben und eine Mail von Benjamin Süß hier mit reinbringen, der uns schreibt, mir ist es wichtig, dass in der Politik auch an Partnerschaften und Beziehungen zwischen Menschen aus unterschiedlichen EU-Staaten gedacht wird. Allerdings gibt es auch Ausnahmen ohne absehbares Ende. So ist es seit mehr als 2 Monaten nicht möglich, aus diesen Gründen nach Tschechien zu reisen. Und es wird nicht verhandelt. Zitat Ende. Frau Depane-Grunenberg, die Koordination europäisch, tatsächlich ist es so, Tschechien und Polen halten weiterhin an sehr strikten Regeln fest. Auch polnische Pfleger zum Beispiel müssen weiterhin 2 Wochen in Quarantäne, wenn sie aus dem Ausland zurückkommen. Ist man im Osten ganz besonders vorsichtig?
Es scheint so zu sein. Es scheint aber auch so zu sein, wie man es vorher gehört hat, dass durch die Sicherheit, die man gedacht hat, die verschafft man sich durch Grenzschließungen. Die sind in dem Moment, haben sie ja irgendwie eine Wirkung, weil wenn jeder zu Hause bleibt, egal wie nah die Grenze ist, hat sie ja natürlich irgendwie einen Effekt, weil die Leute sich weniger begegnen. Das ist schon ganz klar. Aber ich glaube, jetzt sind wir da an einem Punkt, wo wir eben merken, dass diejenigen, die mehr europäische Verständigung und mehr europäisches Handeln einfordern, diejenigen, die aber auch sozusagen diese Kompetenz der EU oft nicht gegeben haben in der Vergangenheit. Und das schließt sich natürlich da ein bisschen im Kreis. Und wir sehen tatsächlich bei unseren Nachbarländern auf der östlichen Seite, dass da jetzt gerade so eine Art Beispiel situiert ist, das meines Erachtens nicht wirklich nachvollziehbar ist. Und wir müssen da ganz schnell in den Dialog gehen. Und das ist für viele Menschen auch einfach ein Drama und wirklich absolut nicht nachvollziehbar. Es sind auch Familien, die und Mütter und Väter, wenn sie getrennt sind beidseite der Grenzen, die sich gerade gar nicht mehr besuchen können. Das ist in so einer Situation, wo man auch merkt für Kinder, dass alles anders ist. Die Schule ist nicht mehr da und dann darf ich eins meiner Elternteile nicht mehr sehen. Das ist absolut nicht nachvollziehbar und das kann wirklich auch schlimme Konsequenzen haben. Wir haben es ja auch gemerkt, dass die Corona-Krise so eine Art Brennglas ist für ganz, ganz viele Missstände, die wir ohnehin haben. Ich sag nur, die Feldarbeiter, die wir dann herholen mussten und auch jetzt die letzten Skandale in der Fleischindustrie. Also wir merken einfach, es läuft vieles sehr.
Da kommt vieles zusammen. In der Tat, genau. Ich möchte die Frage noch weitergeben an Herrn Kuffer. Versäumt die Bundesregierung da den Dialog speziell mit Tschechien und Polen?
Nein, Tschechien und Polen hat eben eine sehr, sehr klare Haltung in der Frage und natürlich müssen wir sehen, dass wir da weiter im Gespräch bleiben. Auf der anderen Seite müssen wir die Haltung eben in der momentanen Situation auch ein Stück weit respektieren. Und es bleibt dann zunächst mal auch auf die Aufgabe auf europäischer Ebene, insgesamt dafür zu sorgen, dass wir eben da stärker harmonisieren. Die Möglichkeiten der Bundesregierung sind an der Stelle natürlich auch nicht unendlich.
Aber Sie hätten aus deutscher Sicht keine Probleme, die Kontrollen an der Grenze einfach genauso zu lockern, wie es jetzt im Westen passiert?
Ja, natürlich nicht. Wir machen ja auch an diesen Grenzen seitens der Bundesrepublik jedenfalls keine stationären und festen Kontrollen. Das ist eine Maßnahme der Tschechen und der Polen.
Ja, da hat der Kufe recht. Wir müssen da als Bundesrepublik Deutschland mehr Druck auf die EU setzen und sagen, lass uns jetzt mal harmonisieren. Und ich denke, wenn Deutschland da sehr stark in diesem Auftreten wäre, dann könnte es dort auch helfen.
Ja, da muss ich nochmal nachfragen. Ist das wirklich die europäische Ebene oder käme man vielleicht nicht viel schneller voran, wenn man auch das bilateral regeln würde?
Ja, das geht natürlich auch. Aber bitteschön, Herr Kufe.
Entschuldigung, was man bilateral machen kann, ist, man kann bilateral Vollzugsfragen klären. Man kann klären, wenn es sozusagen Besuchsgründe gibt, wie weist man die nach, eventuell welche Besuchsgründe werden akzeptiert. Das können Sie bilateral machen. Das sind einfache Vollzugsfragen, die sich dafür eignen. Die Frage der Grenzkontrollen insgesamt ist dann schon eher eine Frage, die vermutlich auf der europäischen Ebene stärker angefasst werden muss. Da bin ich bei der Kollegin.
Wir diskutieren weiter über die Frage freie Fahrt auch in den Urlaub. Unser Thema sind die Lockerung der Grenzkontrollen in der EU. Heute in Kontrovers im Deutschlandfunk. Wir laufen auf die Nachrichten zu. Danach hören wir uns wieder.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Weiterhin mit Christiane Kess am Mikrofon noch einmal herzlich willkommen. Wir diskutieren noch bis 11:30 die Frage freie Fahrt auch in den Urlaub und wir sprechen über die Lockerung der Grenzkontrollen in der EU. Mit uns diskutieren Anna Depane-Grunenberg von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied im Tourismusausschuss des Europaparlaments. Michael Kuffer von der CSU. Er ist Mitglied im Bundestagsausschuss für Inneres und Heimat und Volkert Wildermuth, Wissenschaftsjournalist unter anderem für den Deutschlandfunk. Mails haben uns erreicht, unter anderem von Peter Stoppock. Er schreibt uns, solange bei allen Beteiligten immer der Mindestabstand eingehalten wird, warum nicht, in Bezug auf die Urlaubsfrage, durch die Bauweise der Autos ist das bei der Anreise auch im Stau fast immer gewährleistet. Im Flieger müsste man jedoch einige Sitzreihen entfernen. Es ist ja ein Geben und Nehmen. Man bringt das Virus ins Ausland und holt es auch wieder her. Und in einer weiteren Mail von A. Rösel heißt es, es bleiben Zweifel. Nach den letzten Lockerungen der Maßnahmen beobachte ich besorgt, dass die meisten Leute schnell leichtsinnig werden. Das mag im alltäglichen Umfeld im Fall einer Infektion noch relativ leicht sein, die Kontaktpersonen ausfindig zu machen. Wenn man aber nach der Rückkehr aus dem Urlaub eine Infektion feststellt, wird es unheimlich schwer, die Kontakte im Ausland zu informieren oder testen zu können. Die sowieso zweite erwartete Welle wird meiner Meinung nach mit der Urlaubszeit sicher noch einen Extraschub bekommen. Und angerufen hat uns Herr Kretschmann aus Berlin. Guten Tag, Herr Kretschmann.
Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ich habe zwei ganz andere Punkte. Also das eine ist, dass ich in die Runde werfen wollte, dass ich halt Befürchtungen habe, dass das Reisen als solches sich halt, also nicht Befürchtungen, sondern ich glaube, das wird sich ändern, ganz klar ändern in den nächsten anderthalb Jahren. Und vielleicht sollten wir es positiv nutzen, um über unser Reiseverhalten mal nachzudenken, wie wir reisen wollen. Und das eine, was ich befürchte, ist aber dabei, dass das eine soziale Schieflage gibt, weil die Menschen, die sich leisten können, werden auch die nächsten Jahre irgendwie kein Problem haben, sich ein Ferienhaus zu mieten oder Ähnliches, was relativ safe ist und wo sie trotzdem irgendwo anders sein können. Und die, die sich das nicht leisten können, die werden immer mehr Probleme haben. Also was mit den kleinen Busreisen, ja, die Pauschalreisen oder so, die Leute, die mit irgendwie 350 Euro irgendwie nach Polen fahren oder für eine Woche oder für zwei, also relativ günstig, das wird halt nicht mehr funktionieren. Das ist so eine Frage in die Runde, wie umgehen damit, damit auch Menschen sich das leisten können, die momentan entweder Existenzängste haben oder die grundsätzlich eher schon immer ein bisschen weniger Budget dafür hatten. Und das andere war so positiv gedacht, wir müssten eigentlich mehr wieder in die Richtung gehen. Tourismus ist ja mehr als die Hotelbranche, sondern das ist ja eben Gastronomie, das sind kleine Cafés, das ist aber auch, das sind kleine Ausflugsziele, das sind aber kleine Museen und Ähnliches, die alle davon profitieren, dass Menschen irgendwo hinfahren. Und ich glaube halt einfach in der Corona-Situation müssten wir uns viel mehr wieder darauf konzentrieren, dass wir sagen, okay, wenn das mit den Hotels nicht klappt und viele davon werden vielleicht pleite gehen, davon gehe ich aus, dann müssen wir uns gegenseitig unsere Wohnungen geben. Also wenn ich nach Paris will, dann gucke ich, dass ich jemanden finde, der in Paris gerade vielleicht eine Wohnung in Berlin sucht für zwei Wochen. Und wir müssen in den Austausch gehen. Der Vorteil vom Ganzen, wir haben eine safe Wohnungssituation, wo man allein und separiert ist, den Tag über schlafen und so weiter und so fort, nicht wie in irgendwelchen Hostels. Und gleichzeitig geben die Leute aber Geld aus, die herkommen und machen das. Also und das, da müsste sozusagen stärker mal sich mehr darauf konzentrieren, dass wir in einem Austausch von Reisen gehen. Also was wollen wir? Wie wollen wir reisen? Wo wollen wir unterwegs sein? Wir lernen uns auch vielleicht anders kennen dadurch.
Herr Kretschmann, ich gebe das mal
das
weiter.
Fände ich gut.
Genau, ich gebe diese vielen Dank für Ihre Aspekte, die Sie in die Runde geliefert haben. Und die gebe ich auch direkt mal weiter an Frau Depane-Grunenberg. Sie sitzen im Tourismusausschuss des Europäischen Parlaments. Gibt es diese Überlegungen bei Ihnen bereits auch? Beziehungsweise wie beschäftigt man sich damit?
Ja, also wir müssen sagen, das war ja fast wie ein Wink mit dem Zaunfall. Wir hatten die letzte Sitzung, bevor wir nicht mehr nach Brüssel konnten wegen dem Lockdown, hatten wir im Tourismus- und Verkehrsausschuss zum Thema Übertourismus. Und wir haben da ganz schreckliche Bilder und Zahlen gehabt, wie auch Bevölkerungen sich nicht mehr wehren können. Da haben wir sozusagen eine riesige Kehrtwende erfahren. Und wir haben letztendlich genau ganz andere Probleme auf einmal. Also das hatte ja fast was Ironisches an sich. Aber natürlich beschäftigen wir uns schon lange und nach wie vor mit dem nachhaltigen Tourismus. Was heißt es überhaupt, die Region, wo man hinreist, wahrzunehmen, ihre Landschaft, ihre Menschen, ihre Biodiversität, was auch immer, und das vielleicht mehr zu schätzen lernen, auch vielleicht, wenn es näher ist, als einfach nur die, würde ich mal sagen, klassische Erholung, einfach mal Tapetenwechsel und da gehe ich woanders hin. Ich denke, dass die Krise, die wir gerade erleben, viel in den Mentalitäten diesbezüglich ändern kann. Aber es muss natürlich auch begleitet werden und es ist, glaube ich, ein bisschen zu früh, um jetzt Schlüsse zu ziehen. Also Sofa-Surfers und Airbnb und tausche auch Leute, die ihre Bauernhöfe tauschen. Das gibt es auch schon eine ganze Weile. Vielleicht kommen jetzt mehr Menschen auf diesen Geschmack. Nichtsdestotrotz müssen wir gucken, dass auch diese sehr wichtige Wirtschaftsbranche, wo über 12% der Menschen beschäftigt sind in ganz Europa, wo wir vor allem im Südeuropa eine wirklich große Wirtschaftskraft hat, wo auch viele Frauen und viele junge Menschen arbeiten, dass wir da nicht einfach sagen, ach, das wird sich wandeln und diese gehen jetzt pleite. Das wäre, glaube ich, auch eine fatale Entwicklung. Also da müssen wir schon auch andere Lösungen suchen, Unterstützung anbieten und tatsächlich auch diese soziale Frage im Blick behalten. Das kann natürlich nicht sein, dass Menschen, die sonst immer Campingurlaub gemacht haben, weil sie es sich anders leisten können, meistens noch in den kleineren Häusern zu Hause oder Wohnungen zu Hause bleiben in der Stadt ohne Garten und dass diejenigen, die sich ein Haus mit Garten zu Hause leisten können, auch diejenigen sogar sind, die sich dann ein Ferienhaus mit Garten leisten können. Also da müssen wir, glaube ich, sehr achtsam sein. Aber dieses Jahr wird es einfach, das müssen wir uns noch alle, ich glaube gegenseitig, obwohl wir alle Lust hätten, in Urlaub zu fahren, sagen, es wird nicht wie immer und es wird vor allem eben auch viele Sachen, die sehr schön sind, Festivals, Konzerte, auf einer ausgelassenen und vollen Terrasse im Restaurant essen, das wird alles nicht möglich sein, aus gutem Grunde.
Ich möchte Herrn Wildermuth, unseren Wissenschaftsjournalisten, auch noch fragen, dieser finanzielle Aspekt, muss man das so hart sagen, jemand, der mehr Geld Geld hat und für seinen Urlaub mehr Geld ausgeben kann, kann sich auch einfach Bedingungen schaffen, die das Infektionsrisiko mindern.
Ist leider so. Also es gibt soziale Unterschiede und die schlagen in Krisen immer stärker durch. Und wenn man sich ein Ferienhaus irgendwo mieten kann, ist man natürlich sicherer, als wenn man in einer kleinen Pension sitzt, wo vielleicht alle eng aufeinander hocken. Wobei auch da natürlich die Staaten entsprechende Regelungen treffen können und ja auch treffen, dass sie zum Beispiel sagen, es kann nicht sein, dass die Hotels oder die Pensionen auch voll ausgelastet sind wie früher, sondern da muss einfach mehr Abstand möglich gemacht werden. Da gibt es sicher Möglichkeiten. Sie haben den Campingurlaub vorhin erwähnt. Das ist natürlich eine relativ preisgünstige Möglichkeit, wo man auch Abstand halten kann. Aber unterm Strich ist das ganz sicher so, dass wer mehr Geld hat, kann sich natürlich andere Bedingungen schaffen. Das ist immer so und das schlägt in Krisen stärker durch.
Und die Flüge sind auch angesprochen worden. Da gibt es auch diese Diskussion darüber, kann man überhaupt Fliegen empfehlen unter den Bedingungen, beziehungsweise wird da was gemacht, um da Abstand zu garantieren. Aus Ihrer Sicht, Herr Wildermuth, kann man überhaupt das Infektionsrisiko in einem Flugzeug wirklich drastisch mindern?
Also Flieger sind natürlich insofern eine besondere Situation. Die haben eine sehr kontrollierte Raumluft. Da wird ja, das ist nicht so, dass wir alle uns da gegenseitig anhusten, sondern da gibt es Luftströmungen, die ganze Zeit für Frischluft sorgen. Und wenn die Flieger gute Filter eingebaut haben, denke ich, ist da vieles möglich. Aber die Frage, ob man wirklich, also den Herrn oder die Dame, die direkt neben mir sitzt, in deren Viren sitze ich, die sitzt in meinen, daran wird sich nichts ändern lassen. Von daher diese Position der Fluggesellschaften, wir müssen die Flieger ganz voll machen, sonst ist es nicht wirtschaftlich. Das ist, glaube ich, aus Infektionssicht, muss man da nochmal ganz genau hinschauen, wie denn da wirklich die Verbreitungen sind. Zumal ja in letzter Zeit auch es immer klarer wird, wie viel auch nicht nur über die dicken Tröpfchen geht, sondern über kleine schwebende Virenpartikel, die einfach so in der Luft mitreisen.
Also auch da wissen wir immer noch nichts, alles hundertprozentig. Herr Kuffer, Frau Depperne-Grunenberg hat das schon angesprochen, da ist ja auch gehörig Druck im Kessel mit der Tourismusindustrie, die jetzt einfach wieder angekurbelt werden soll. Wenn wir mal mit Blick auf den Sommerurlaub schauen und viele sich jetzt fragen, was darf ich nicht? Verstehen Sie eigentlich, Herrn Seehofers Ankündigung, vorläufig erstmal so, bitte nur reisen, wenn dringend nötig? Oder sehen Sie durchaus die Absicht der Bundesregierung, bewusst auch den Tourismus wieder anzukurbeln?
Wir müssen für die Tourismusbranche was machen, weil es die Tourismusbranche extrem hart getroffen hat. Wir hätten uns übrigens als Bundesrepublik Deutschland sehr gefreut, wenn die Sache mit der Gutscheinlösung möglich gewesen wäre. Das hätten wir auch sofort gemacht. Da gibt es auf europäischer Ebene hakt das Ganze. Aber ich will, was die Diskussion über den Tourismus betrifft, insgesamt muss ich leider noch mal etwas Wasser in den Wein gießen. Also ich habe schon auch manchmal den Eindruck, dass wir jetzt in der Diskussion etwas zu übermütig werden. Ich will Ihnen schon noch mal sagen, dass ich davon ausgehe, dass wir uns auf extrem dünnem Eis bewegen. Und ich weiß, dass diese berühmte Reproduktionszahl langsam keiner mehr hören will, aber sie ist halt nun mal ein Gradmesser, nach dem wir uns unter anderem auch richten müssen. Wir sind da knapp unter 1, kommen wir über 1, wissen wir, dass wir wieder auf eine Situation zulaufen, bei der wir irgendwann, wenn wir nahe an der 1 sind, so wie ich es verstanden habe, wird es im Oktober sein. Wenn wir weit über 1 kommen, wird es vielleicht schon früher im Juli sein, unsere Kapazitäten im Gesundheitswesen überfordern könnten. Das sage ich deshalb, weil wir wirklich auf einem sehr, sehr, sehr schmalen Grat wandeln. Und ich sage das jetzt nicht, um Angst zu verbreiten. Im Gegenteil, was wir jetzt brauchen, ist Zuversicht. Auch Mut, aber bitte eben kein Übermut. Und das Reisen ist eine Frage, die aus meiner Sicht momentan, jedenfalls wenn es um grenzüberschreitende Reisen geht, eigentlich noch nicht an der Tagesordnung sein sollte.
Auch nicht in der EU.
Aus meiner Sicht noch nicht auf der Agenda, weil es wird eine Ausnahme bleiben müssen in diesem Jahr. Ich sage es Ihnen leider ganz ehrlich, es wird aus meiner Sicht eine Ausnahme sein müssen. Ich sage nochmal, wir müssen für die Tourismusbranche was machen, aber wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht vergessen, wo wir im März und April standen. Und es ist nicht so, dass alles auf einmal jetzt sich verändert hat, weil wir eine positive Entwicklung uns erarbeitet haben.
Aber Herr Kuffer,
der Grad ist
sendet,
und bleibt schmal.
Ja, sendet die Politik und ganz speziell speziell die Bundesregierung hier in diesem Fall denn auch unterschiedliche Signale? Denn auf der einen Seite, um es nochmal zu nennen, haben wir Herrn Seehofer, der eben sagt, also wir lockern da jetzt und dann, aber im Grunde gibt es Grenzkontrollen noch bis Mitte Juni. Danach hat er eigentlich keine Ankündigung gemacht, wie es dann weitergeht. Und gleichzeitig bemüht sich Außenminister Maas in dieser Woche in Gesprächen mit Vertretern von anderen europäischen Ländern darum, also das ist zumindest das Ziel, das so ausgegeben ist, bis Mitte Juni einheitliche Quarantäne- und Einreisebestimmungen zu bekommen. Erst mit den Nachbarländern, aber dann auch mit anderen beliebten Reiseländern wie Spanien, Italien, Kroatien und so weiter. Also ist man denn da überhaupt auf einer Linie?
Naja, natürlich ist die Harmonisierung ein wichtiges Ziel. Und natürlich sind auch innerhalb der Bundesregierung sozusagen, Sie sprechen jetzt über zwei Enden oder zwei Seiten ein und derselben Münze. Beide Positionen sind berechtigt und zwischen beiden Positionen muss ein verantwortungsvoller Ausgleich gefunden werden. Was ich nur sage ist, wir können uns jetzt nicht auf eine Situation zubewegen, in der wir davon ausgehen, dass im Sommer weitgehende Normalität herrscht. Mhm. Und ich will auch einen Gedanken nochmal ins Spiel bringen, auch in dem, was Herr Wildermuth jetzt immer mal wieder im Verlauf der Diskussion gesagt hat. Das eine ist die Frage, inwieweit sind Grenzkontrollen und sind, Beschränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr zur Reduzierung von Infektionsketten nötig? Das ist aber nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, wie viel öffentliches Leben, wie viel Bewegung insgesamt lassen wir zu? Und ich erinnere daran, dass wir im März und April beispielsweise in Bayern mit den Ausgangsbeschränkungen Situationen hatten, wo eben auch der Kraftfahrzeugverkehr in den Städten, teilweise auch auf überörtlichen Straßen kontrolliert worden ist und man geguckt hat, wo fahren die Menschen hin? So, das Fahren im Auto erhöht das Infektionsrisiko überhaupt nicht. Und ob eine Familie, die aus München kommt, in München oder am Tegernsee spazieren geht, ist fürs Infektionsrisiko und für die Infektionskette als solche vielleicht auch zweitrangig. Trotzdem ist es relevant für die Frage, wie viel öffentliches Leben lassen wir zu? Und ich sage das, was ich gerade sage, auch aus der Sorge heraus, dass wir langsam uns auf eine Situation zubewegen, bei der alle davon ausgehen, dass wir im Grunde das öffentliche Leben wieder weitgehend ohne Einschränkungen gestalten. Und da sage ich Ihnen, wenn wir da nicht vorsichtig sind, würden wir vermutlich Schiffbruch erleiden. Deshalb bin ich da so zurückhaltend. Mhm.
Frau Deppene-Grunenberg noch und dann haben wir eine Hörerin, die schon in der Leitung wartet.
Ja, gerne. Da ist bei mir aber das Thema Grenzen, das brennt noch in mir. Das muss ich an dieser Stelle noch sagen, weil ich bin ganz d'accord, dass wir nicht sagen können, Grenzöffnungen heißt, dass das Leben ist wieder wie vorher. Aber ich möchte trotzdem noch mal auf die Unfairheit, wenn wir es wirklich einfach an den Nationalstaaten lassen. Also ich meine, wenn ich zum Beispiel auch nur Bundesländer gucke, dann bin ich ein Bewohner von Baden-Württemberg oder Bayern und habe das Glück, dass ich einen See habe, dass ich Berge habe und da darf man problemlos Urlaub machen. Oder ich kann sogar jetzt aus Süddeutschland nach Mecklenburg-Vorpommern an die See und dort ein Ferienhaus mieten. Aber wenn ich ein Luxemburger bin, dann muss ich in Luxemburg bleiben. Oder wenn ich in Frankreich habe, habe ich dann ganz Frankreich oder meine verschiedenen Ampeln. Ich meine, irgendwann mal ist einfach gar keine Logik mehr da. Und ich fände es logischer, wenn wir uns europäisch unterhalten, was ist virologisch mit den verschiedenen schweren Graden der Regionen logischerweise, aber was ist in einer Region so und so eben möglich, wie weit sollte man gehen und was ist ein öffentliches Leben möglich und nicht, dass jeder anfängt, eben in Niederlanden sind dann die Restaurants noch zu, aber in Mecklenburg-Vorpommern und in Belgien und in Italien ist es ganz anders. Und manche rufen dann und manche sagen, nein, ihr dürft nicht zu uns. Es wird so viel Verwirrung geben, dass es für das Infektionsgeschehen, glaube ich, sehr schädlich ist. Und es wäre besser, man hätte zum Beispiel gewisse Kilometeranzahl, die man machen kann oder nicht. Und dieses Jahr eingeladen wird, eben in diesem Perimeter Tourismus zu machen, als es an festen Grenzen festzumachen, die manchmal sehr unfair sind.
Und an dieser Stelle möchte ich gerne Frau Lamm aus Magdeburg zu Wort kommen lassen. Sie wartet schon eine Weile in der Leitung. Guten Tag, Frau Lamm.
Guten Tag. Ich habe mich an Sie gewandt, weil wir eigentlich ein ganz persönliches Problem haben. Und ich denke, darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Wir sind sehr verunsichert. Wir hören immer, dass jetzt alles getan werden muss für die Tourismus- und Reisebranche. Es muss, es soll und es wird auch. Was aber mit dem Einzelnen ist, der eine Reise gebucht hat schon im Januar, wir nämlich, wir haben eine Reise gebucht im Januar nach Dubrovnik und die Reise sollte losgehen am 22.06. bis 2.07. Wir haben die erste Rate bezahlt und gehören zur Risikogruppe. Mein Mann ist 78,5 Jahre alt, hat Herzinsuffizienz, hohen Blutdruck. Ich bin 74,5. Und solange wir die unhygienischen Masken tragen müssen und sehr unsicher sind, können wir auch nicht reisen.
Frau Lamm, geht es Ihnen darum, jetzt diese Reise abzusagen?
Wir können auch nicht kostenlos stornieren, das wollte ich sagen. Mhm. Wir können stornieren, natürlich bietet man uns das an, aber wir sollen auf hohen Stornokosten sitzen bleiben.
Gut, Frau Lamm, gebe ich auch noch mal zurück an die Runde. Wir hatten gerade vorhin schon über die Gutscheinlösungen gesprochen, aber vielleicht an die beiden politisch Verantwortlichen, an unsere beiden Abgeordneten. Vielleicht möchte von Ihnen das noch mal aufgreifen. Das ist jetzt ein Einzelfall, aber in der Tat betrifft es ja recht viele Leute. Ist da tatsächlich auch noch zu wenig geregelt?
Also der Herr Kufer hatte das vorhin angesprochen, da hatten wir tatsächlich auch europäisch nicht die gleiche Position und als Grüne auch nicht die gleiche wie die CDU/CSU. Wir haben uns ausgesprochen dafür, dass diese Gutscheinlösung nicht verpflichtet sein muss. Sprich, dass das EU-Gesetz, dass eben Menschen, die ihre Reise nicht antreten wollen, dann also ihre Kosten zurückbekommen, dass das jetzt festgezurrt ist, dass diese EU-Regelung einfach bleibt. Da hat man lange gekämpft für den Verbraucherschutz und das wollten wir so sehen. Natürlich sehen wir auch, dass wenn Gutscheine attraktiv gemacht werden und es dann hilft, in der Tourismusbranche sozusagen über die Delle jetzt zu kommen, sind wir nicht dagegen. Aber wir haben uns da gewehrt, dass man EU-Verbraucherschutz sozusagen schleifen lässt und die Menschen sozusagen zwingt, diese Gutscheinlösungen in Anspruch zu nehmen. Mhm. Da hatten wir tatsächlich unterschiedliche Positionen. Nichtsdestotrotz sind wir auch dafür, dass wir einen Fonds einrichten für die Tourismusbranche, die sich da besser übers Wasser zu halten, damit die Menschen tatsächlich auch wirklich entscheiden können, möchten sie ihr Geld zurück oder nicht.
Mhm. Herr Kufer, wir hatten den Vorwurf gerade gehört von Frau Lamm, für die Tourismusbranche wird zumindest nachgedacht, was man alles tun kann, aber für den Einzelnen, der da vielleicht jetzt in finanzielle Schwierigkeiten gerät oder sein Geld nicht zurückkommt, ist da offenbar nicht so viel geregelt, wie die Menschen sich wünschen würden.
Also es gibt zunächst mal Regelungsbedarf in der ganzen Frage Reisen und Tourismus. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt gerade auch so intensiv uns darüber auseinandersetzen. Dieses Thema ist noch offen. Ich meine im Ergebnis, dass eine Gutscheinlösung für beide Seiten vertretbar ist, weil sie letztlich nur dazu führt, dass ein Urlaub nicht abgesagt, sondern eben verschoben wird. Und das halte ich für zumutbar. Und wir müssen uns überlegen, und als CDU/CSU haben wir an der Stelle eine klare Position. Wir sind der Meinung, dass wir uns die EU-Verbraucherrechte an der Stelle, was die Rückerstattung der Reisepreise betrifft, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn wir die Tourismusbranche nicht absolut gefährden wollen, eben vorübergehend so nicht leisten können, sondern dass es nur mit einer Gutscheinlösung funktionieren wird und dass das ein einigermaßen angemessener, für beide Seiten vertretbarer Ausgleich und eine vertretbare Verteilung der Lasten sein wird.
Mhm. Frau Lamm, ich frage noch mal zurück, wäre für Sie eine Gutscheinlösung denn akzeptabel?
Nein, eigentlich nicht. Mhm. Aber was ganz anderes wollte ich eigentlich mit diesem Anruf bewirken. Ich wollte sagen, dass wir überhaupt gar keine Entscheidungsfreiheit haben. Wenn am 15. die Grenzen geöffnet werden, mhm, Hals über Kopf, auch nach Kroatien, dann heißt das für uns, und das haben wir richtig in Erfahrung gebracht, ich bin wirklich dabei, alles in Erfahrung zu bringen, was möglich ist, mhm, um diese Reise nicht antreten zu müssen und kostenlos zu stornieren. Man hat uns gesagt, wenn die Reisefreiheit wieder eintritt, ab 15. nach Dubrovnik oder Kroatien, dann müssen wir reisen, mhm, oder stornieren mit unseren Stornierungskosten. Und da bleiben wir drauf sitzen. Da tritt keine Reiserücktrittsversicherung, niemand tritt damit ein und hilft uns. Mhm. Und es geht darum, was ist mit der Eigenverantwortung des Einzelnen, auf die immer gepocht wird. Mhm. Und es kann ja die kann man gar nicht wahrnehmen.
Gut, Frau Lamm, vielen Dank für diesen Beitrag. Ich gebe das auch noch mal zurück in die Runde. In der Tat ist die Eigenverantwortung eigentlich gerade sehr stark gefragt bei den Menschen, um die ganzen Maßnahmen gegen Corona einzuhalten. Jetzt haben wir so ein Beispiel, wo jemand sagt, das ist mir einfach zu risikoreich zu reisen. Und so jemand wird offenbar in seiner Entscheidung dann nicht unterstützt. Herr Kuffer oder Frau Depane-Grunenberg, vielleicht wollen Sie sich noch dazu äußern.
Ja, also ja, die Person, ja, wie Sie wollen. Das ist natürlich ein sehr schwieriger Fall. Aber letztendlich haben wir das jetzt quasi ganz Europa ist oder die ganze Welt ist in diesem Fall. Es ist sehr viel Eigenverantwortung gefragt, sei es als Anbieter von Tourismusleistung, aber auch natürlich auch als Nehmender. Und wenn jemand tatsächlich eine Reise gebucht hat und sich jetzt sehr unsicher ist, aus verschiedensten Faktoren, aus der eigenen Gesundheit heraus, aber auch wenn er noch nicht weiß, was mit den Grenzen passiert oder weil er eben auch nicht ganz genau weiß, wie dann auch die Stornierungsmöglichkeiten sind, weil dann die verschiedenen Gründe ja noch heute gar nicht möglich sind zu eruieren, kann ich heute nur sagen, ja, wir sind in einer Krise und es ist nicht einfach, aber wir werden nicht so früh und so schnell jetzt diese ganzen Faktoren regeln können. Also da gehe ich bei dem Herrn Kuffer d'accord. Wir waren wirklich im März in einer Lage, wir mussten agieren. Ich denke, Deutschland hat wirklich gut agiert. Vieles ist gut gelaufen. Wir versuchen jetzt unser Bestes, alle diese Härtefälle abzuwägen, aber so schnell für jeden einzelnen Fall eine Lösung zu finden, dass, da überfragen Sie mich.
Gut, ist auch angekommen, Herr Kuffer. Ich gebe Ihnen noch das Schlusswort. Wir haben noch eine knappe Minute.
Ja, ich will an der Stelle ehrlich sein, auch zu Ihnen, Frau Lamm. Ihr Fall ist belastend und er ist ärgerlich, aber er ist ehrlicherweise nicht schwierig. Entschuldigung, dass ich das so deutlich sagen muss. Es handelt sich hier um ein individuelles Risiko. Und wenn Sie die Entscheidung treffen, dass Sie nicht fahren, wozu ich Ihnen im Übrigen auch raten würde, in der Situation, die Sie für sich beschreiben, dann sollen Sie, müssen Sie die Entscheidung treffen. Aber es ist dann eine andere Frage, ob Sie eben der Reiseveranstalter dafür entschädigen muss für ein individuelles das Risiko. Das ist im Übrigen auch ehrlicherweise außerhalb der Corona-Krise sind auch Fälle denkbar, wo ich mich entscheide zu sagen, aufgrund der klimatischen Bedingungen, ich kann dort nicht hinfahren mit meiner Herzerkrankung. Es gibt andere individuelle Gründe, warum ich dann eben nicht reise. Wenn wir jedes Mal dazu kommen würden, dass der Reiseveranstalter oder der Staat dafür entschädigt, das würde uns schlicht überfordern. Es geht nicht. Es ist in einer Lastenverteilung, mit der wir gemeinsam die Krise bewältigen wollen, nicht anders möglich.
Freie Fahrt auch in den Urlaub haben wir gefragt heute in Kontrovers und diskutiert über die Lockerung der Grenzkontrollen in der EU. Danke an Anna Depane-Grunenberg, an Michael Kuffer und an Volkert Wildermuth und danke an alle Hörerinnen und Hörer, die sich beteiligt haben. Damit geht die Sendung Kontrovers im Deutschlandfunk zu Ende. Am Mikrofon war Christiane Kess. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.